Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge deines Be Proud Podcasts. Wir haben heute die liebe Caroline Göthl zu Gast. Eine ganz spezielle Person, die wir irgendwie zufällig kennenlernen durften. Und zwar hat unsere liebe Kollegin Vanessa uns bei unserer Offsite 2024 das Thema The Week mitgegeben. Das sind eine kleine Filmserie zum Thema Nachhaltigkeit. Eine sehr spezielle Filmserie tatsächlich, wo uns auch nochmal im wahrsten Sinne des Wortes nachhaltig geprägt hat. Wir haben dann Kontakt gesucht zu dem Verantwortlichen und haben dann die liebe Caroline kennengelernt, die wir heute auch im Podcast sprechen dürfen. Caroline ist German Activation Lead bei The Week für die Dachregion, kümmert sich darum, um das Thema weiterhin zu verbreiten und auch greifbarer zu machen. Und wir dachten uns einfach, wir laden sie zu uns in den Podcast ein, sprechen einmal über The Week, weil es für uns ein ganz spannendes Projekt war. Und was auch ganz speziell ist bei dem Podcast, ich habe da meine Kollegin Vanessa auch gebeten, mit reinzukommen in den Podcast, um nochmal ganz kurz die Perspektiven zu wechseln mit der Geschichte auch aus unserem Team. Also was hat es mit uns gemacht, was hat uns berührt, was war für uns auch nochmal der bleibende Eindruck. Und somit sind wir zu dritt in dem Podcast und führen gemeinsam ein sehr spannendes Gespräch. Im Kern geht es aber auch nochmal um den Weg von Caroline, was sie antreibt, wo sie auch herkommt, was sie auch nochmal vielleicht in Zukunft vorhat. Und daher wird es auch wieder, wie von uns gewohnt, etwas länger. Und wir alle drei wünschen euch jetzt schon viel Spaß beim Reinhören in unsere aktuelle Folge. Viel Spaß.
Herzlich willkommen beim Be Proud Podcast. People, Culture, Brand.
Liebe Caroline, wer sitzt denn gerade vor uns und was ist denn heute deine Rolle und deine Aufgabe?
Ja, erstmal danke für die Einladung zu eurem Podcast. Also mein Name ist Caroline und ich lebe in Berlin. Ich bin Tochter eines deutschen Vaters und einer polnischen Mutter. Ich lebe hier in einer kleinen Gemeinschaft mit 6 Freunden am Stadtrand, mit einem Garten am Waldrand und in Nähe eines Sees. Und meine Rolle, also meine berufliche Rolle, ist gerade, dass ich die Leitung des The Week-Projekts in der Dachregion übernommen habe, seit circa 1,5 Jahren. Und außerdem beschäftige ich mich auch noch mit anderen Themen und bin freiberufliche Prozessbegleiterin und leite auch Visionssuchen in der Wildnis. Also ich würde sagen, meine Rolle ist, Erfahrungsräume anzubieten, wo es darum geht, eine tiefe Verbundenheit mit sich selbst, mit anderen Menschen und mit der Natur zu erfahren und dadurch auch mehr in die Verantwortung zu kommen für das Leben selbst. Und was ich mir wünsche, mit meiner Arbeit zu bewirken, ist einen tieferen Kulturwandel und Paradigmenwandel. Wo es darum geht, eine Kultur der Lebendigkeit, Verbundenheit und auch des Füreinander Sorgetragens zu fördern, indem wir uns als Teil eines lebendigen Systems verstehen.
Also sehr, sehr spannendes Feld. Wir haben ja heute die Vanessa auch mit dabei. Wir werden gleich mal einsteigen, weil wir als Team quasi ja Teil von The Week dann gewesen sind, einmal das bei uns ja quasi auch gemacht haben oder es auch was mit uns gemacht haben. Vielleicht gehen wir einen Schritt nochmal nach vorne, Caroline. Was hat dich denn dazu bewogen, dass du heute da bist, wo du bist? Also was waren für dich vielleicht Meilensteine im Leben oder was waren für dich quasi Ereignisse und Erlebnisse, dass du dich heute genau auf das Thema quasi, sag mal, ja, fokussierst, spezialisierst oder halt dich auch komplett einlässt?
Mhm. Ja, gute Frage. Ist ja dann auch immer schwierig, genau zu schauen, was sind jetzt genau die relevanten Ereignisse und Meilensteine. Ich würde sagen, bei mir war es auf jeden Fall ganz wichtig, dass ich ja schon so sehr naturnah aufgewachsen bin, also so am Waldrand in der Nähe von Frankfurt und für mich Natur schon immer so ein Zufluchtsort war, wo ich hingegangen bin, als es mir nicht so gut ging. Und ein anderer Meilenstein ist wahrscheinlich, dass ich als Teenagerin und als junge Frau habe ich als Fashionmodel gearbeitet, wo ich, würde ich sagen, politisiert wurde, in dem Sinne, dass es ganz schön schwierig war, teilweise mit dieser Oberflächlichkeit und auch Toxizität der Fashionwelt konfrontiert zu sein, mit absurden Schönheitsidealen. Und ich so eine Frustration auch entwickelt habe mit einem System, in dem Jobs gut bezahlt werden, die wirklich nicht unbedingt einen Wert auch schaffen fürs Gemeinwohl, sondern sogar noch mehr zur Zerstörung beitragen. Und mir wurde einfach so ganz klar, ich will mit meiner späteren Arbeit zu einem positiven Wandel beitragen. Dann habe ich Politik und Kulturwissenschaften und Anthropologie studiert in England, in London. Und es hat mir dann auch geholfen zu verstehen, dass es auch ganz andere Weltanschauungen und Wertesysteme gibt, die wirklich lebensfördernd und regenerativ sind, von denen sich leider die westliche Moderne immer mehr entfernt, würde ich sagen. Ja, und das sind einfach Weltanschauungen, in denen wir so das Leben selbst zentrieren und in Gegenseitigkeit, in Reziprozität mit anderen Menschen leben und gleichzeitig auch uns selbst und unsere Körper und unsere Gefühle nicht übergehen, für diese Idee, dass immer alles weiter wachsen muss. Und dann habe ich angefangen, in verschiedenen sozialen Unternehmen zu arbeiten. Also da war ich noch in London. Also das eine Unternehmen, da ging es darum, mich für lokale und nachhaltige Lieferketten einzusetzen und die zu fördern und so ja lokale Food-Communities aufzubauen. Im anderen Unternehmen ging es darum, geflüchtete Frauen zu empowern. Also für mich war es immer klar, ich will mit meiner Arbeit anfangs ja zum Systemwandel beitragen und dann habe ich mich auch angefangen, immer mehr auch so mit der inneren Welt zu beschäftigen, habe eine systemische Coaching-Fortbildung gemacht und habe immer mehr auch verstanden, die innere und äußere Welt hängen ja total zusammen und unsere innere Weltanschauung, unsere Wertesysteme, die formen ja wirklich maßgeblich auch die äußere Welt. Und habe dann, als ich nach Berlin gezogen bin, angefangen, bei einem Institut für kollektive Führung zu arbeiten und dann auch freiberuflich an unterschiedlichen Projekten. Und es ging eigentlich oft darum, mit diesen Erfahrungsräumen zu experimentieren, die sich genau in dieser Schnittstelle innerer und äußerer Wandel befinden. Und so bin ich dann auch auf The Week gestoßen.
Super. Das heißt, warst du dann während deiner Fashion-Zeit schon so ein bisschen die Hinterfragende oder kam das erst praktisch dann durch diese Zeit?
Ich würde schon sagen, dass ich während der Zeit schon die Hinterfragende war und einfach gemerkt habe, dass, wie ich gerade erzählt habe, also dass ja wir einfach so verstrickt sind mit den Systemen, die uns umgeben, dass es auch ganz schön schwierig ist, da auch immer so eine Integrität zu haben. Und habe aber gemerkt, mir ist es total wichtig, mit meiner Arbeit dazu beizutragen, einfach was zu verändern. Und habe dann eben, bin an die Uni gegangen und habe studiert und habe dann ja einfach so einen anderen Weg nochmal eingeschlagen.
Bevor wir jetzt gleich mal einsteigen, nochmal vielleicht, um den Kontext herzustellen, wie würdest denn du The Week jetzt jemanden erklären, also unsere Hörerinnen und Hörer, die davon noch nie was gehört haben? Also was ist jetzt The Week?
Ja, also The Week ist ein Werkzeug oder ist eine Erfahrung, das Raum für mutige Gespräche über die Klima- und die Umweltkrise ermöglicht, indem wir Menschen auf eine emotionale Reise mitnehmen, in ganz vielen unterschiedlichen Kontexten. Also The Week kann jeder machen, zu Hause mit Freundinnen, mit der Familie, aber auch mit Kolleginnen auf der Arbeit oder auch mit anderen Menschen in der Nachbarschaft. Und wie es funktioniert, also es ist eine Erfahrung, die wir mit einer kleinen Gruppe von Menschen teilen, also Menschen, mit denen wir auch eine Art von Kontext teilen, die wir kennen, mit denen wir vielleicht schon auch Vertrauen haben. Und wir treffen uns dreimal innerhalb von einer Woche, daher auch der Name The Week. Allerdings kann der Zeitraum auch ein bisschen länger sein, haben wir jetzt gelernt. Und in diesen drei Treffen schauen wir erst einen kurzen Dokumentarfilm an. Er dauert eine Stunde und im Anschluss führen wir dann nochmal ein Gespräch, um uns mit der Realität dessen, was wir gerade angeschaut haben, auseinanderzusetzen. In den Dokumentarfilmen geht es um die Klimakrise, die Umweltkrise, wie wir dahin gekommen sind und auch was wir tun können, wie wir uns einsetzen können und auch zu verstehen, dass wir auch, dass wir eine Handlungsmacht haben, tatsächlich auch als Individuen, aber natürlich auch als Gruppen, als Kollektive, als Gesellschaft, als Unternehmen. Genau, und wir werden durch diese Reise durchgeführt. Also die Idee ist, dass es erstmal in der ersten Folge relativ eine harte Konfrontation ist mit dieser Realität. Und es kann natürlich ganz schön emotional sein. Also es kann Gefühle von Trauer, Wut, Schock, Verzweiflung, aber vielleicht auch Taubheit auslösen. In der zweiten Folge zoomen wir so ein bisschen raus und beleuchten, wie sind wir da überhaupt hingekommen? Beleuchten so ein bisschen die Geschichten auch, also die nennen wir im Film die Geschichte des immer mehr oder die Logik des immer mehr und bieten auch alternative Geschichten an, also eine Geschichte zum Beispiel der Regeneration, der Verbundenheit, der Freude, also nicht unbedingt des Mangels und die Idee, dass wir immer mehr brauchen. Und in der dritten Folge geht es dann darum, wie können wir denn als Individuen, aber auch als ja, Kollektive, wie können wir aktiv werden? Also was können wir zu Hause verändern, aber auch, wie können wir uns organisieren? Was können wir auf der Arbeit machen? Wen wählen wir? Ne, was steht in unserer Macht? Was können wir verändern? Genau. Und das Wichtige ist auch, dass nach den Filmen Gespräche stattfinden und dass in diesen Gesprächen sich dann auch anfangen, ja, leicht so die Normen zu verändern. Also, es gibt jeweils eine Frage nach dem Gespräch und in dieser Frage, die ist ziemlich persönlich, also zum Beispiel nach dem ersten Film ist die Frage, was ist der Name eines Kindes, das dir am Herzen liegt, wie alt wird das Kind sein im Jahr 20, also in der Zukunft, ich glaube 2045 und was für eine Zukunft wünschst du dir für dieses Kind? Und das ist natürlich eine ziemlich persönliche Frage und sich dann da wirklich einander zuzuhören und erstmal jeden auch dazu zu hören, das kann ganz schön berührend sein und auch wirklich was öffnen und auch einfach eine Verbindung aufbauen. Also es geht dann eben darum, in diesen Gesprächen es einfach normal zu machen, über dieses Thema zu reden und sich auch mit den Emotionen zu zeigen, die dann dadurch aufkommen können. Und unsere Mission als The Week, würde ich sagen, ist es, dass wir gesellschaftliche Kipppunkte erreichen und einfach tausende Menschen mit The Week erreichen und fürs Klima, für eine bessere Zukunft mobilisieren. Genau, und das eben zu tun durch einen Bewusstseinswandel mit Hilfe von neuen Narrativen und sozialen Normen. Also es einfach total normal zu machen, darüber zu sprechen, egal wo es ist, ob es mit unserer Familie ist oder auf der Arbeit ist und dadurch eben ja Menschen zu bewegen, auch aktiv zu werden. Das ist erstmal ein Einstieg.
Ja, also ich glaube, für uns waren das ja beide ganz spannend, weil natürlich, während das vielleicht manche jetzt so in der Theorie hören, wir natürlich das schon einmal durchlebt haben. Und wenn du natürlich sagst, Caroline, mit emotionalen Gesprächen und auch die Frage, die wir uns auch dann gestellt haben, tatsächlich andere Gespräche hervorruft. Bei uns war das, glaube ich, die erste Frage ist sehr auch dieses Taubheitsgefühl. Vanessa, um dich mal dann mit einzubinden, du bist ja bei uns verantwortlich für das Projekt Null, also praktisch CO2. Positivität zu schaffen bei uns. Wie und wo kamst denn du auf The Week?
Ja, ich fand es gerade lustig, wie du gesagt hast, neue Narrative aufzubauen. Tatsächlich aus diesem Magazin von Neue Narrative bin ich auf The Week gestoßen. Und zwar in der Ausgabe 20 gab es einen Artikel zum regenerativen Wirtschaften. Und da gab es einen Verweis auf The Week und als ich dann den Namen Frederic Laloux gelesen habe, war ich noch hellhöriger und habe das gleich mal in meine Suchmaschine eingegeben und das Format mir angesehen und war tatsächlich begeistert, weil es so einfach zugänglich ist und man es gut umsetzen kann, durch das, dass die Filme eine Stunde dauern und circa 30 Minuten für Gespräche verwendet werden sollen. Habe ich mir gedacht, ich nehme das gleich mit in unser Date, also in unser Team-Meeting und habe das da vorgestellt. Und ja, ich habe einfach das Glück, in einem Team zu arbeiten, wo alle offen sind und tatsächlich auch den Wunsch dann hatten, das umzusetzen. Und dann haben wir kurzerhand entschlossen, das auf unserer Teamreise im September diesen Jahres umzusetzen und einzuplanen. Genau.
Wir waren dann tatsächlich, also wir waren 4 Tage unterwegs und an 3 Tagen haben wir es durchgezogen, also wir haben die Week gekürzt um 50% und haben uns das dann gegeben, sage ich mal. Was war denn so dein erster Gedanke nach dem ersten Film, Vanessa?
Gute Frage. Also erstmal war tatsächlich Stille. Wir haben uns auch die Zeit gegeben, selbst drüber nachzudenken, zu reflektieren. Und man hat dann schon gemerkt bei den ersten Gesprächen, man war schon so ein bisschen taub. Also dieses Taubheitsgefühl war definitiv da. ein Kollege hat super gesagt, das war ein Wechselbad der Gefühle, also die ganzen Filme an sich. Aber der erste Film war tatsächlich ja teilweise erschreckend und auch sehr emotional, gerade eben mit dieser Frage, wenn man den Namen eines Kindes nennen soll, das einem am Herzen liegt. Also ich kann jetzt nur sagen, meine Kinder sind tatsächlich in meinem Alter, in 25 Jahren. Man weiß das auch in der Theorie, aber sich das dann in dem Moment noch so richtig bewusst zu machen und darüber nachzudenken, okay, hat dein Kind Kinder, wie sieht die Welt da aus und so weiter, es macht es einfach nochmal viel emotionaler und greifbarer. Ja, auch wenn man es davor wusste, ist das einfach nochmal ein ganz anderes Gefühl. Aber auch das ganze Team. Also wir haben ja auch einen Azubi, der noch relativ jung ist. Es war wirklich eine tolle Erfahrung, aber auch die unterschiedlichen Perspektiven zu sehen, was die Menschen bei uns im Team bewegt, in welchen Umwelten sie sich gerade bewegen oder in welchen Lebensabschnitten, wie ihre Gedanken dazu sind, war tatsächlich erstaunlich. Wir wären nie auf diese Ebene gekommen ohne diese Filme, muss ich jetzt auch sagen. Aber der erste Film war erstmal, ja, Schockstarre, Schweigen, ja, und wir sind tatsächlich da erstmal tief aufgeschlagen, glaube ich.
Ja, der Film war schon sehr emotional. Ich glaube, das Konzept auch, was einem vorgestellt wird, dass du erstmal wirklich abtauchen sollst und das Negative auch erstmal sehen sollst. Und dann die Frage nochmal mit den Kindern on top. Das reißt sich quasi nochmal ein paar Prozent nochmal runter und dann entstehen wirklich diese spannenden Gespräche. Caroline, für wen ist denn The Week überhaupt geeignet? Jetzt sprechen wir über, wahrscheinlich für mich zwar unerklärlich, aber immer noch um ein spaltendes Thema mit Klimawandel, Klimaschutz, Nachhaltigkeit, wie geht es mit uns weiter? Also wer sollte praktisch das Thema The Week entweder in der Familie oder in der Firma für sich einbringen? Also ist es ein Film, wo natürlich mal jeder sehen sollte, aber ist es eher jemanden zum Inspirieren, ist es jemand zum Bekehren, zum Missionieren? Also wer soll The Week quasi verbreiten?
Ja, also vielleicht erst nochmal, was glaube ich wichtig ist, ist zu verstehen, was wir halt versuchen mit The Week zu bewirken, ist, dass wir verstanden haben, okay, es gibt die Umwelt- und die Klimakrise und wir sind eigentlich alle als Menschen, die auf dieser Erde leben, davon betroffen. Egal, wo wir arbeiten, egal, wie reich wir sind, wie arm wir sind, also es ist einfach was, was uns alle betrifft. Und es gibt so viele Informationen darüber, also die meisten Menschen in diesem Informationsalter wissen ja auch, was da los ist. Ne? Die haben vom IPCC-Report gehört oder wir hören es in den Nachrichten. Also wir können uns eigentlich gar nicht davor verstecken. Also es gibt die Information und trotzdem verändert sich nicht genug. Ne? Also es gibt, also in der Politik verändert sich nicht genug, aber es gibt auch keine massenhafte Mobilisierung. Und wir haben quasi die Frage gestellt, okay, warum ist es denn so? Und wir haben gemerkt, es liegt vielleicht auch daran, dass dieses, wir nennen das das alte Playbook, ne? Also die Idee, dass wir einfach nur Informationen liefern und dann einfach alle aufwachen und was verändern, was machen, das funktioniert einfach nicht. Also wir brauchen einen neuen Ansatz, mit dem wir Menschen wirklich erreichen. Und weil du ja gesagt hast, es ist wirklich sehr emotional, da wollte ich einfach nochmal kurz auch darauf eingehen, dass es auch Teil unserer Theorie des Wandels ist. Und wir auch einfach gemerkt haben, dass es wichtig ist, um Menschen zu erreichen, dass es auch diesen Aspekt hat. Also wir haben durch sozialwissenschaftliche Studien und auch historische Bewegungen gemerkt, einfach nur Informationen liefern funktioniert eben nicht, sondern was wir machen müssen, wir müssen Räume öffnen, in denen wir dann diese Emotionen auch verarbeiten können, auch emotional verarbeiten können und dass sich das sicher anfühlt. Das ist quasi das erste Prinzip, ne? Dass es, wir diese emotional sicheren Räume damit öffnen. Es ist auch total wichtig, dass wir es nicht alleine anschauen, sondern eben immer in der Gruppe, weil sonst fühlen wir uns danach vielleicht sogar noch mehr polarisiert, wenn wir das gemacht haben und danach anfangen, Dinge zu verändern und unsere ganzen Freunde denken, warum bist du jetzt auf einmal ein Öko? Oder, also es ist wichtig, dass wir das, ne, in der Gruppe machen. Und es ist eben auch wichtig, also The Week hat eben diesen Anspruch, auch eine innere Veränderung zu bewirken. Ne, habe ich ja vorher schon erwähnt, es geht auch um die Norm, um die Narrative, es geht nicht einfach nur so, mach eine Veränderung und dann ist alles gut. Ne? Es geht darum, Menschen wirklich tiefer zu berühren. Und was auch total wichtig ist zu verstehen, es geht auch darum, wegzukommen von so einer Schuld und einer Scham, aus der heraus ich jetzt, ne, eine Veränderung mache, sondern eher sich auch mit der Freude zu verbinden, also mit unserer Liebe für die Welt, für die Erde und aus dieser Liebe und Freude heraus halt ins Handeln zu kommen. Also das wollte ich einfach nochmal reinbringen, was auch so unser Ansatz ist. und warum ich auch glaube, dass es gut funktioniert. Und jetzt nochmal, auch um das zu deiner letzten Frage zu verbinden. Also es ist für alle, eigentlich für alle Menschen gedacht. Es ist vielleicht auch nochmal gut zu verstehen, dass es gibt schon auch einen geografischen Fokus, weil wir die Geschichten von 9 verschiedenen Protagonistinnen erzählen in den Filmen. Das sind Menschen aus Frankreich, Deutschland, England, USA. Das sind einfach die Länder, in denen wir als Team auch leben und herkommen. Das heißt, es funktioniert am besten für Menschen, die in diesen Ländern leben, also natürlich auch für Deutsche. Wir haben den Peter, der ist Anwalt in den Filmen, also der kommt aus Deutschland. Von daher fühlen sich natürlich diese Menschen am besten auch angesprochen. Und generell ist die Idee schon, dass wir versuchen, mit The Week Menschen zu erreichen, die bis jetzt vielleicht noch gar nicht so aktiv sind. Und was wir aber merken, dass viele Menschen, die The Week, die darüber erfahren, natürlich schon auch irgendwie in dieser, vielleicht schon ein bisschen in dieser Bubble sind und sich schon für die Umwelt einsetzen und das dann eben Menschen sind, die The Week aktiv organisieren und einbringen in ihre Kontexte, ob das jetzt auf der Arbeit ist oder in der Uni, in der Kirche, in der Nachbarschaft und eben durch die Organisation dann eben nochmal ganz andere Menschen auch damit erreichen. Das heißt, es ist wirklich für alle geeignet. Die Filme sind auch so gemacht, dass sie eine relativ zugängliche Sprache nutzen und relativ leicht verständlich sind. Und natürlich freuen wir uns und wir versuchen das auch zu verstehen, wen wir wirklich damit erreichen und merken auch, wir erreichen nicht nur die Menschen, die sowieso schon Klimaaktivistinnen sind oder sich für die Umwelt einsetzen, sondern wir erreichen auch Menschen, die vorher noch nicht so aktiv waren oder die sich vielleicht auch einfach überfordert gefühlt haben, weil sie gar nicht genau wussten, boah, das ist so groß. Ne, wo fange ich damit denn jetzt wirklich an? Und ich kenne es ja auch von mir selbst. Ne? Also ich habe auch das Gefühl, dass ich wusste vorher von der Umweltkrise und trotzdem war ich oft in so einem Art, ne, so ein bisschen so einer Vermeidungsstrategie, weil ich auch nicht genau wusste, was mache ich denn jetzt damit? Und ne, wenn ich das auch wirklich zulasse, dann kann es ja auch ganz schön unter die Haut gehen und aus irgendwie so einer Angst, ne, wie gehe ich denn damit um? Habe ich, glaube ich, auch oft da so ein bisschen das vermieden. Und das ist wirklich eine Art und Weise, das mehr einzuladen, aber auch in einem sicheren Raum und auch wirklich durch so eine Reise durchzugehen, wo wir nicht in der Depression stecken bleiben, sondern dann hoffentlich am Ende mit Inspiration und Energie wieder rauskommen.
Ja, Fress, jetzt haben wir erlebt, dass also nach dem ersten Video, da ist ja dann auch so ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit, also das wird alles nichts mehr, ne? Wie soll es gestemmt werden? Die Aufgabe ist zu groß und viel, viel zu einnehmend. Wie war denn dann so unser Teamerlebnis nach dem zweiten, dritten Film? Also wie hat sich praktisch die Stimmung im Team verändert bis hin zum letzten Film?
Ja, also ich muss sagen, nach dem zweiten war es schon sehr positiv tatsächlich. Und nach dem dritten, da kommt dann der Aktionismus, wo man selbst überlegt, was kann man selbst dafür tun und dazu beitragen. Was ich einmal ganz toll finde, weil das bei uns im Team tatsächlich so ist, dass sich auch jeder dann überlegt, selbst was zu tun und sich nicht auf die Organisation oder auf andere zu verlassen oder das abzuwälzen. Aber Hoffnung, Zuversicht war auf jeden Fall da. Es war auch Grinsen in die Gesichter. Und sie haben auch fast durchgehend gesagt, dass es eine tiefgründige und tolle Erfahrung war. Also diese Gruppenerfahrung, wie ihr das quasi beschreibt, oder die Teamerfahrung, das war schon beeindruckend. Und auch gemeinsam durch dieses Tal zu gehen, um dann da anzukommen, zu sehen, was andere Menschen bereits machen, welche Möglichkeiten es gibt, sich dahingehend inspirieren zu lassen und dann am Schluss auch noch eine Sammlung zu erhalten, was man in verschiedenen Bereichen tun kann. Also in der Gemeinde, für einen selbst, als Privatperson, in der Organisation. Also es gibt ja überall Möglichkeiten und tatsächlich kann jeder was dafür tun. Und das allein sorgt schon für Hoffnung, wenn man weiß, man kann was tun und muss nicht zuschauen oder andere müssen es richten. Nein, bitte nicht. Sondern jeder kann was dazu beitragen und jeder findet auch was. Also wir haben dann auch besprochen, was die einzelnen Personen machen, also jetzt anstreben oder tun können und wir auch noch als SOK, was wir machen können. Da kommt man dann ganz schnell auf viele Punkte, die einen mitreißen und einem ein gutes Gefühl geben.
Was hast denn du noch für Geschichten erlebt, sage ich mal, Caroline, im Kleinen und im Großen? Also welche Geschichten sind dir heute als, sag mal, die verantwortliche Dachregion noch im Kopf geblieben? Was hat dich begeistert oder wo warst du selber nochmal überrascht, was es für eine Power entfalten kann? Also welche Geschichten hast du erlebt?
Ja, also ich höre tatsächlich tagtäglich Geschichten von Leuten, die The Week organisiert haben und uns erzählen von den Veränderungen, die danach passiert sind. Also oft sind es erstmal so individuelle Verhaltensänderungen, sowas wie auf Ökostrom umstellen oder einen Verein im Dorf gründen oder so. Eine Geschichte, die ich total schön fand, war von einem Holländer, der hat The Week gemacht und dann entschlossen, seinen Job aufzuhören und hat ein pflanzenbasiertes Catering-Unternehmen gegründet und einfach eine neue Business-Idee entwickelt. Das fand ich total schön. Oder in Österreich hat vor kurzem eine Frau The Week gemacht mit einer Gruppe und die haben danach sich entschlossen, eine Mitmachregion zu gründen. Das ist auch total das tolle Projekt, wo es darum geht, ja, die Region einfach total zu beleben und einfach das alle mitgestalten. Und die haben dann aus dieser Mitmachregion heraus so ein Regionallabel gegründet. Da geht es dann um regionale und ökologische Landwirtschaft und Ernährung. Also das sind dann wirklich, ne, so Grassroots-Initiativen auch in Kommunen und Städten entstanden. Was mich auch begeistert, ist einfach zu sehen, wie gut The Week auch in Unternehmen ankommt. Also da merke ich auch einfach, ah, da bewegt es wirklich was. Also The Week wird ganz strategisch in ganz vielen Unternehmen auch als Trainingstool oder Fortbildungsformat eingesetzt. Und da haben wir ein schönes Beispiel von Decathlon. Ich glaube, es wird auch kurz sogar in den Filmen schon erwähnt. Da haben inzwischen über 700 Teilnehmende The Week erlebt. Es hat in Frankreich begonnen, aber hat sich dann auch ja, in fast ganz Europa in verschiedenen Filialen und Büros verteilt. Also inzwischen haben Menschen in Belgien, England, Italien, Spanien, der Schweiz und Tschechien in Decathlon and The Week teilgenommen. Und die haben dann sogar so einen Pool an internen Freiwilligen ja, ausgebildet oder trainiert, die dann auch The Week regelmäßig organisieren, also Organisatorinnen oder The Week Botschafterinnen sind und haben so einen Leitfaden entwickelt, für was alles zu beachten ist und haben das auch in ihr offizielles internes Schulungsprogramm aufgenommen. Und was es da bewirkt hat, ist, dass sie angefangen haben, immer mehr Kreislaufwirtschaftselemente einzuführen. Also haben zum Beispiel Reparaturwerkstätte in verschiedenen Filialen eröffnet oder auch eine ganz neue Materialrecyclingpolitik eingeführt. Genau. Und wenn ich dann einfach diese Geschichten höre, von was es auch bewirkt hat, ne, jetzt nicht nur bei Individuen, aber auch ja in so einem ganz großen Unternehmen, dann ist es schon ja, dann ist es schon toll, davon zu hören.
Wie kann man sich denn heute, sag ich mal, wahrscheinlich hast du keinen typischen Alltag, aber wie schaut denn dein Alltag normalerweise aus? Also bist du eher für das Vernetzen verantwortlich? Bist du eher sogar viel unterwegs und hältst du mal irgendwo Vorträge? Bist du eher Ansprechpartner? Also wie kann man sich so dein Engagement praktisch die Tage immer wieder vorstellen?
Ja, also die Idee ist, dass ich einfach dafür verantwortlich bin, The Week so weit und schnell wie möglich zu verbreiten und das auch vor allem tue durch Partnerschaften mit Netzwerken, mit Verbänden, mit Unternehmen und da auch eine Strategie zu entwickeln. Also wie erreichen wir denn, ne, diese tausende Menschen, durch welche Strukturen oder Netzwerke gehen wir? Und das eben durch Veranstaltungen, Webinare anzubieten, aber auch Leute miteinander zu vernetzen, also auch eine Community aufzubauen von The Week Organisatorinnen und Botschafterinnen, die das wiederholt organisieren und auch in ihre Kontexte reinbringen. Ich mache zum Beispiel regelmäßige Community Calls für Menschen in Unternehmen, die The Week einführen, die im Austausch sein wollen. Ich gehe auf Konferenzen, ich gebe Webinare. Genau, also es ist viel auch einfach online und am Computer und ich freue mich auch immer, wenn ich mal rauskomme und auch in Person ja, Menschen treffe und auch auf ein Event gehen kann.
Ja, jetzt ist es ja so bei uns, Vanessa, wir haben ja das ganze Thema Nachhaltigkeit versucht zu gewichten mit dem Projekt Null, weil wir einfach die Erfahrung gemacht haben, nur was quasi gewichtet wird, Bewusstsein bekommt, erst dann tut sich quasi was. Jetzt merken wir aber auch draußen bei unseren Kunden, dass sich oftmals nicht so viel tut. Was hat denn das bei uns ausgelöst? Also Punkt 1 ist Projekt Null zu tun quasi, aber auch nochmal vielleicht das Thema Wie schaffen wir es, dass wir das Thema regelmäßig bei uns bespielen? Also wie halten wir das irgendwie in einem Bewusstsein bei uns?
Also das Projekt Null steht immer auf meiner Liste, sage ich mal. Also momentan wieder ganz akut, weil ich gerade die Bilanz erstelle für heuer. Und wir schauen dann, okay, wie viel Emotionen haben wir erzeugt. Wir haben uns damals ganz intensiv damit beschäftigt, mit dem Projekt Null, wie wir gestartet haben, und haben uns dahingehend hinterfragt, ja, erst einmal quasi den Ausstoß zu ermitteln, dann was wir selbst reduzieren können und wo wir einsparen können, was wir umstellen bei der Bestellung und so weiter. Aber natürlich, wir sind in einem Gebäude, das uns nicht gehört. Du bist trotzdem viel unterwegs mit dem Auto. Also wir haben schon große Emotionen, die wir nicht reduzieren können intern. Und die kompensieren wir dann mit, also anhand von Klimaschutzprojekten und ja, unserem Firmenwald. Ja, wir halten das Thema laut, also jedes Jahr erstellen wir natürlich die Bilanz, hinterfragen uns und schauen dann auch softwaretechnisch brauchen wir wirklich alles, weil wir festgestellt haben, dass unser Scope 3 trotzdem ganz schön groß ist, aufgrund unserer ganzen Tools, die wir verwenden. Ist manchen auch nicht so bewusst, dass ja Scope 3 auch groß sein kann oder umfangreich. Wir haben das Thema in unserem Date, also alle 2 Wochen auf unserer Agenda, wo wir drüber stolpern, sage ich mal. Wenn es Themen zu besprechen gibt, reden wir auch drüber. Bei den Kunden gibst du manchmal den Hinweis in Präsentationen, welche Organisationen oder Engagements wir unterstützen, was zu beachten ist, und auch dieser Nachhaltigkeitsaspekt, dass der einfach mit bedacht wird, weil im Idealfall ist er Teil der Strategie und dort verortet.
Wir merken das tatsächlich, Caroline, wie ist denn das bei euch in der Arbeit? Also wir haben jetzt ja für uns als Spitz und Kreative zum Beispiel bestimmt nicht diesen, ich nenne es mal nicht abfällig gemeint, aber diesen Ökostempel drauf. Ne? Aber es ist halt das Thema Nachhaltigkeit, ist ja quasi ein Zukunftsthema, kann überhaupt nichts Schlechtes sein, und trotzdem wird oftmals dieser Ökostempel sofort über sowas drüber gestülpt. Wie geht's denn euch damit quasi? Also werdet ihr bei gewissen Institutionen, Unternehmen, Gruppen, keine Ahnung, werdet ihr als Ökos quasi abgestempelt, oder schafft ihr es irgendwie auf Augenhöhe mit den Menschen in den Kontakt zu kommen?
Nee, das Problem haben wir tatsächlich gar nicht, dass wir als Ökos abgestempelt werden. Ich kann mir auch vorstellen, dass es was damit zu tun hat, also wo The Week herkommt, ne? Wer das entwickelt hat, wer die Gründer sind. Ich meine, The Week wurde gegründet von Frédéric Laloux und seiner Frau Hélène Gérard. Frédéric Laloux war früher McKinsey Consultant, also ne, kommt aus dieser eher ja Corporate World, und hat dann aber, also ist auch bekannt als Autor, hat ein Buch geschrieben, Reinventing Organizations, wo es darum geht, wie Unternehmen sich mehr selbst, so selbstorganisierter sein können. Und es geht auch, ja, also ist so ein bisschen so ein Pionier der New Work Bewegung. Und ich glaube schon, dass einfach so die Quelle eines Projekts oder einer Initiative ganz maßgeblich bestimmt, was so die Energie ist, auch von einem Projekt und wie es wahrgenommen wird, ne? Und ich glaube, da haben wir eigentlich kein Problem mit, in dem Sinne, dass es einfach Frédéric und Hélène sind, die das gestartet haben. Ne? Hélène ist auch ist Psychologin und hat auch ein Buch geschrieben. Also es sind erfolgreiche Unternehmer, Autoren, die sich dann überlegt haben, ob sie eigentlich wirklich genug tun. Also die haben auch Kinder und haben sich die Frage gestellt, wenn unsere Kinder uns in der Zukunft fragen, ne, habt ihr wirklich alles getan oder was habt ihr getan, dass wir wirklich mit einem guten Gefühl sagen können, hey, wir haben echt alles getan, um die Zukunft für euch zu sichern und uns da nicht schlecht fühlen müssen, und haben dann einfach ganz lange überlegt und recherchiert und experimentiert, was da eigentlich Ansätze sind, und um auch Leute in ihrer Umgebung zu erreichen, und haben dann so Step by Step den Ansatz für The Week entwickelt. Ich glaube einfach, dass das wissend, und auch wenn man sich die Filme anschaut, da werden 9 ganz unterschiedliche Menschen porträtiert. Ne? Da ist ein Anwalt, da ist eine Ärztin, da ist jemand, der hat im Ölfeld gearbeitet und arbeitet jetzt aber für erneuerbare Energien. Also ich glaube, wir versuchen einfach, und uns gelingt es auch gut, mit den Filmen alle möglichen Menschen abzuholen. Und wir haben gar nichts, also wir haben einfach nicht dieses Öko-Label oder diesen Öko-Geschmack, weil wir ja, selbst einfach als Team und auch als Menschen, die wir zeigen, sehr divers sind und auch ganz aus verschiedenen Kontexten kommen, aber auch, ja, tatsächlich auch aus diesem unternehmerischen Kontext auch kommen.
Was ich ganz spannend gefunden habe, weil man meinte immer, also danach kommt ja so dieses bei Film 3, was kannst du alles tun, was kannst du alles für einen Beitrag leisten, und klar, da kommt das Thema, du kannst beginnen mit Müllsortierung, kleine Aktionen und so weiter. Aber zum Beispiel der Peter quasi, wo du angesprochen gehabt hast, der ja Anwalt ist, der sich praktisch ja mit seiner Kompetenz einsetzt quasi, und ich glaube, ich weiß gar nicht, wen er regelmäßig verklagt, ob als Bundesregierung oder wie auch immer, um einfach das, was sie selber auferlegen, dass sie es auch einhalten sollen. Also einmal ganz spannender Denkanstoß auch für mich gewesen, zu sagen, nutze einfach dein Know-how, ne, oder nutze praktisch deinen beruflichen Kontext und du kannst dich da irgendwie einbringen. Fand ich bei dem Beispiel von Peter zum Beispiel ganz, ganz spannend. Wenn jetzt ein anderes Beispiel von dem Menschen, der auf diesen Ölfeldern gearbeitet hat, war, glaube ich, Amerikaner. Das war ein ganz spannender Change, weil die auch ganz das total glaubwürdig vertreten konnte, dass er sich jetzt einmal für was Besseres einsetzen möchte und ihm gar nicht mehr klar ist, warum er überhaupt jemals auf so einem Ölfeld praktisch zugearbeitet hat. Also wirklich tatsächlich spannende Geschichten. Und wie du sagst, vielleicht trägt das auch dazu bei, dass dieser böswillige Ökostempel erstmal vielleicht nicht über euch gelegt wird, ne? Was euch bestimmt auch nochmal hilft dahingehend, was ich ganz spannend finde. Jetzt ist es so, jetzt leben wir in Deutschland, wir erleben momentan auch politische Unsicherheit, Unruhe, keiner weiß, welche Richtung wird es denn irgendwie gehen. Wie siehst denn du das momentan? Schaut ihr auch auf die Politik oder schaut ihr auf das große Thema? Oder sagt ihr, nee, wir verankern uns bewusst All the Week eher als kleinteilig? Wir schauen, dass wir wenige Menschen in kleinen Gruppen, dafür viele Gruppen erreichen. Oder schaut ihr auch quasi, dass ihr ein großes Engagement erreichen könnt auf der politischen Ebene? Also wie weit könnt ihr gehen oder wie weit siehst du quasi dann für euch auch die Möglichkeit, da nochmal reinzugrätschen?
Ja, also unsere Mission ist schon, Menschen erstmal persönlich zu erreichen und Menschen das Gefühl zu geben, dass sie Handlungsmacht haben, ne? Weil das ist ja oft das Problem, wir als Menschen denken, ah, was kann ich denn als Einziger tun oder als Einzige tun? Und das ist erstmal so unser Ziel, ist, dass Menschen begreifen, sie haben Handlungsmacht, und auch wenn es einfach ganz kleine Dinge sind, die sie verändern, sie tragen ja dann auch dazu bei, dass es einfach normaler wird, ja, vielleicht auf Ökostrom umzustellen oder dass es normaler wird, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren, oder, ne, es gibt also auf der individuellen Ebene ganz viele kleine Dinge, die wir dann verändern können und die es einfach normaler machen und auch schon einfach Gespräche darüber zu führen, ne? Es geht jetzt nicht nur darum, komplett alles umzustellen, weil natürlich ist da manchmal auch eine Knowing-Doing-Gap oder eine kognitive Dissonanz, weil wir sind immer noch Teil von dem System und wir können einfach nicht komplett alles sofort umändern. Das ist auch gar nicht unsere Forderung. Es geht einfach darum, erstmal so in die Reflexion zu kommen, ins Gespräch zu kommen, sich auszutauschen und es einfach normal zu machen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und das ist, glaube ich, mal so der erste Schritt. Das ist so unser erstes Ziel. Und gleichzeitig, was wir auch versuchen zu vermitteln in den Filmen, ist ein Verständnis für die systemische Perspektive. Also klar, wir sind Individuen, die Teil eines größeren Systems sind, und es gibt auch verschiedene Leverage Points oder Hebelpunkte, würde man sagen, in so einem System. Das heißt, klar, ich habe Handlungsmacht als Individuum und natürlich bin ich aber Teil von diesem größeren Gefüge. Also zum Beispiel vom Wirtschaftssystem, das von der Politik reguliert wird. Und wenn die Politik eben entscheidet, ne, dass zum Beispiel öffentliche Verkehrsmittel oder biologische Landwirtschaft gefördert wird, subventioniert wird, dann ist es ja erstmal für viele Menschen überhaupt möglich, Bio zu kaufen. Oder sie haben einfach dann einen höheren Anreiz, auch mit der Bahn zu verreisen. Also genau, diese Zusammenhänge machen wir auch ganz klar in den Filmen, sodass Menschen auch verstehen, das ist auch nochmal eine andere Ebene. Also es gibt diese verschiedenen Ebenen. Es gibt die individuelle Ebene, es gibt die Gruppenebene, es gibt die politische Ebene. Und deswegen ist es vielleicht auch doch wichtig, wen ich wähle, ne? Dass ich mir überlege, okay, wem gebe ich denn meine Stimme als Wählerin, da auch zu schauen, ne, wie ist das Klimaprogramm von den verschiedenen Parteien, oder vielleicht auch einfach selber aktiver zu werden und sich zu organisieren. Also ich kann zum Beispiel ein Green Team gründen in meinem Unternehmen. Und dass ich einfach verstehe, dass es eben diese verschiedenen Ebenen gibt und ich aber auch als Individuum Teil bin, ne, von so einem größeren System und mich nicht von dem total unterdrückt fühle oder dass ich nicht das Gefühl habe, dass ich gar nichts bewirken kann. Also das ist eigentlich unser Anspruch, dass wir einfach so ein Bewusstsein dafür schaffen, dass wir als Individuen mächtig sind, aber dass wir auch als Individuen Teil von Kollektiven sind, dass wir also kulturbildende Individuen sind, die auch zur Kultur beitragen, wo etwas normal ist oder nicht normal ist. Genau. Und ich finde es jetzt auch, ich fand deine Frage eigentlich auch ganz spannend, ne? Diese Ökostempelfrage, weil eigentlich würde ich mir wünschen, dass, also Öko ist jetzt so ein verpöntes Wort, aber eigentlich würde ich mir wünschen, dass, ne, also jedes Unternehmen nicht, es ist nicht nur darum geht, einen Profit zu machen, sondern auch, dass eigentlich jedes Unternehmen eine Art von Umweltbilanzierung oder eine Gemeinwohlbilanzierung macht, dass es einfach normal wird, mit dem, was wir wirtschaften, auch einfach beizutragen, ne, zu unserem gemeinsamen Lebensraum eigentlich. Von daher, ja, hoffe ich, dass es irgendwann so auch einfach die Norm ist, quasi ökologisch zu denken und handeln. Ja.
Ja, absolut. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Vanessa, bei mir war dann bei den Filmen noch ganz spannend. Ihr habt das ganz schön gezeigt, Caroline, diese Kipppunkte zum Beispiel. Ne? Also wir sprechen oftmals von Kipppunkte, wir sprechen von diesen Hebelwirkungen und so weiter. Und ihr habt diese Kipppunkte einfach halt mit ganz einfachen, kleinen grafischen Elementen nochmal gezeigt, das verständlich gemacht, wie schnell quasi auch so Kipppunkte eigentlich wieder erreicht werden könnten, und zwar auch für das Positive. Das ist mir so ein bisschen nochmal hängen geblieben bei diesen Filmen. Und wie war es denn bei dir, Vanessa? Was hast du denn mitgenommen? Also was hat dich dann vielleicht pro Film oder nochmal nach der ganzen Serie nochmal so ein bisschen beschäftigt? Was war so dein bleibender Eindruck?
Ja, ich habe mich natürlich auch hinterfragt, was man umsetzen kann oder was man für SOK mitnehmen kann. Wir haben dann auch noch ein paar Sachen umgesetzt im Nachgang, aber ein zentrales Thema war tatsächlich auch das Format einfach ja, mit zu verbreiten, weil wir es selbst wirklich toll empfunden haben und als wertvolle Erfahrung auch fürs Team und jeden Einzelnen oder jede Einzelne. Deswegen bin ich froh, dass du heute bei uns im Podcast bist, dass wir somit einen Teil schon dazu beitragen können, das Format zu verbreiten. Wir werden in unserem Herzblatt im Magazin nochmal drauf eingehen, auf dieses Format. Genau, also das war so das Größte, was ich tatsächlich mitnehme, das sowohl im beruflichen Kontext zu verbreiten, als auch privat, weil ja es wirklich einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen hat. Ja, wir immer wieder über das Thema sprechen tatsächlich und es auch nicht vergessen wollen.
Also wir haben schon Filme, sage ich mal, jetzt nicht anschaut, erstmal wegen dem Thema Nachhaltigkeit, soll es zumindest tun fürs Team. Weil ich glaube, das wirklich für das Team eine ganz spannende Ebene ist. Wir reden ja auch viel offen über alle Themen, aber es war auch nochmal ein anderes Niveau, nochmal eine andere Ebene. Das war wirklich nochmal spannend. Jetzt, Caroline, beim Thema Nachhaltigkeit ist ja sehr viel, du musst ja sehr motiviert sein, um das tun zu können. Du musst ja sehr viel Energie einbringen, um das tun zu können. Was ist denn für dich so motivierend, demotivierend? Oder was ist denn für dich so energiegebend? Aber was ist auch so ein bisschen Energieräuber? Also was kostet praktisch dich Energie, wenn man sich mit dem Thema, bei uns auch im Land, in den ganzen, was so momentan alles dazugehört? Also was kostet dich Energie und was gibt dir die Energie aktuell?
Ja, schöne Frage. Was mir Energie gibt, ist immer das Gefühl, dass ich was Sinnvolles tue, generell. Natürlich gibt mir auch Energie, so diese ganzen Geschichten erzählt zu bekommen, von was die Arbeit so bewirkt. Das trägt zu diesem Gefühl bei, dass ich was Sinnvolles tue. Und was für mich auch total wichtig ist, ist einfach so das Team, in dem ich arbeite und auch die Kultur, die wir als Team leben. Ne? Weil klar können wir versuchen, mit unserer Arbeit diese ganzen Veränderungen zu bewirken, aber dann ist es auch total wichtig, wie wir miteinander auch umgehen. Ne? Also zum Beispiel, ja, ich finde, wir haben eine schöne Teamkultur. Also wir haben zum Beispiel in unseren Meetings am Anfang machen wir immer ein Check-in, schauen erstmal, wie es allen geht. Und dann haben wir auch, nennt jeder die Farbe für die Woche, also grün, rot oder orange, dass wir einfach wissen, also was haben, ne, sind wir gerade so, haben wir unsere Kapazität erreicht? Und wenn wir rot sind, dann bieten wir auch vielleicht dem anderen an, wenn ich gerade grün oder orange bin, dass ich was dir abnehmen kann. Also dass da irgendwie so eine schöne Teamkultur ist und ich mich einfach wohlfühle mit den Menschen, mit denen ich arbeite und auch das Gefühl habe, dass ich da auch mich meiner Ganzheit als Mensch auch zeigen kann. Also das ist für mich persönlich total wichtig und das gibt mir dann auch Energie, wenn ich merke, da kann ich lebendig sein. Und da kümmern wir uns auch umeinander. Ach ja, und was mir Energie raubt, ich glaube, wenn ich einfach nur am Computer die ganze Zeit arbeite, also ich bin einfach gerne so auch draußen, treffe Menschen so in Person. Ich merke, das ist total wichtig für mich. Also ich werde manchmal demotiviert, wenn ich die ganze Zeit nur so vor diesem Bildschirm sitze. Genau, vielleicht noch so ein, ich glaube noch so, wenn es so einen extremen Leistungsdruck gibt und ich merke so, ah, alle um mich herum gehen gerade in Burnout, also das finde ich auch ziemlich schwierig. Also das kommt wieder zurück zum Thema, ne, dass ich mir wünsche, in einer regenerativen Teamkultur auch zu arbeiten, wo wir auch uns nicht ins Burnout versetzen, was natürlich in so einem Projekt, wo wir alle irgendwie so eine ganz starke Mission haben, ne, das ist auch so eine Art von Aktivismus, würde ich sagen, das ist natürlich dann auch immer so gefährlich, dass es so Richtung Burnout geht.
Jetzt hätte ich nochmal eine andere Perspektive. Jetzt seid ihr ja sehr sinngetrieben, ne, und habt auch wirklich, sag mal, eine wertvolle Aufgabe. Jetzt bist du ja auch Führungskraft. Macht es das für dich alles irgendwie einfacher, wenn du so ein wirklich, sag ich mal, sinngeführtes Unternehmen oder Projekt mitleiten darfst? Also musst du dich viel kümmern um Führung, um typische, sag ich mal, Floskeln wie Mitarbeitermotivation und so weiter? Also ist es ein Teil deines täglichen Handelns? Oder ist es bei euch eher so, nachdem ihr alle nach diesem Sinn sich dementsprechend ausrichten, dass es für dich gar keine so große Rolle ist, sondern du eher eigentlich ja mitarbeiten kannst bei den Themen?
Also ist die Frage, um es nochmal klar zu verstehen, ob ich jetzt quasi in so einer Führungsrolle mehr Verantwortung spüre und das Gefühl habe, es ist nochmal eine zusätzliche Herausforderung?
Ja, das zum einen. Oder ob es sogar vielleicht für dich einfacher ist, weil quasi alle diesem Sinn quasi folgen und du dich vielleicht gar nicht mit so Problemen links und rechts immer beschäftigen musst. Also musst du mehr führen oder bist du bei dir als Führungskraft, die du ja bist, eher auch wirklich operativ dabei, weil du sagst, ich muss mich jetzt auch nicht mehr kümmern um da Führungskultur und wie führe ich jetzt wen, weil ihr alles so ein gewisses größeres Ziel quasi eigentlich über euch stehen habt.
Ja, spannende Frage. Tatsächlich sind wir ein sehr kleines Team. Also ich bin gerade die Einzige, auch in Deutschland, die quasi alles macht, die alles koordiniert. Ich koordiniere viele Freiwillige und Botschafterinnen, die ja sich auch beteiligen an The Week. Und das fühlt sich eigentlich relativ organisch an. Also ich habe schon so das Gefühl, dass die Menschen alle total, ja, wie du gesagt hast, ne, sinngetrieben sind und total Lust haben, sich zu beteiligen. Also es gibt jetzt keine Herausforderung, dass es nicht genügend Motivation gibt oder... Ich habe auch das Gefühl, die Menschen, mit denen ich tagtäglich arbeite, haben alle sind sehr selbstreflektiert, ne, haben viel innere Arbeit gemacht. Das ist total angenehm. Ne, Spannungen werden angesprochen. Also ja, da habe ich schon das Gefühl, dass es einfach eine Teamkultur ist, aber auch ein Arbeitsumfeld, in dem es relativ smooth ist, zu arbeiten. Ja.
Wenn man jetzt sagen kann, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, was wären denn so die ersten kleinen Schritte? Also natürlich empfehlen wir jetzt jedem von der Sora, dass man sich The Week einmal anschaut. Das ist ja irgendwie selbstverständlich. Schicken wir auch alle Links rein und so weiter. Aber Caroline, was wären so die ersten Schritte, die wir den Menschen jetzt heute aus dem Podcast hier mitgeben könnten?
Ja, gute Frage. Ich würde sagen, naja, vielleicht ist der erste Schritt einfach mal The Week auszuprobieren. ja, und zu schauen, in welchem Kontext du als Zuhörer, Zuhörerin das einfach mal ausprobieren könntest. Und was dann auch natürlich die Einladung ist dich mit dem zu verbinden, ja, was dir am Herzen liegt, ne, was du an der Natur oder an der Welt auch, an der Erde liebst und zu überlegen, wie du dich dafür mit Freunde einsetzen kannst, ne? Also klar, eine Maßnahme ist natürlich immer zu schauen, können wir den Fußabdruck reduzieren? Das ist natürlich dann auch Verzicht. Und es ist aber nicht nur das. Also es geht auch darum, wie können wir unseren Handabdruck größer machen? Also wie können wir uns durch Engagement diesen Handabdruck vergrößern? Zum Beispiel, dass wir uns in einem lokalen Projekt engagieren. Ne, so was, wie ihr auch gesagt habt, ne, Wiederaufforstung von Wäldern oder Renaturierung von Flüssen. Also auch einfach bei euch in der Umgebung. Was gibt's da schon? Oder was könnt ihr vielleicht auch noch selber starten, oder auch, wenn ihr jetzt in einem Unternehmen seid, vielleicht könnt ihr zum Green Team rübergehen oder ein Green Team gründen, falls es sowas noch nicht gibt. Und dann natürlich auch zu schauen, wer sind meine Verbündete, weil alleine das zu machen, macht ja auch keinen Spaß. Also wir wollen das ja auch mit Spaß und Freude machen und sich einfach mit anderen Menschen zu verbinden, die da auch Lust drauf haben, die das anspricht. Und was ich auch wichtig finde, ist, dass einfach jeder kleine Schritt zählt. Also sich nicht fertig zu machen, wenn man merkt, ich könnte noch mehr tun, aber schaff's gerade nicht. Also da auch einfach zu merken, also ja, es gibt oft einfach diese, ja, diese Knowing-Doing-Gap und wir können nicht komplett alles verändern, sondern erstmal Schritt für Schritt mit dem ersten kleinen Schritt anfangen und vielleicht folgen dann auch noch weitere.
Ja, super. Vielleicht, dass wir langsam auch zum Ende kommen. Wir stellen ja immer so zwei obligatorische Fragen auch am Schluss. Die eine ist, Caroline, was macht dich denn stolz, also tiefenzufrieden und was lässt dich demütig bleiben?
Ich weiß gar nicht, ob Stolz unbedingt so ein Gefühl ist, was ich so oft habe, aber ich würde sagen, Stolz macht mich, wenn ich merke, ich habe richtig hart an was gearbeitet und es trägt jetzt Früchte. Also gerade persönlich bei mir, ich schreibe schon länger Gedichte und habe so das Gefühl, dass ich da irgendwie noch mehr tief entwickeln kann und habe dann so einfach geübt und mir verschiedene Dichte angeschaut und so ein bisschen daran gearbeitet und habe das Gefühl, also langsam werden die Gedichte besser und da einfach zu sehen, da bewegt sich was, da ist dann vielleicht so ein Gefühl von Stolz oder Zufriedenheit und natürlich auch, ja, bei dem, was wir mit The Week bis jetzt erreicht haben. Also wir haben über 60.000 Menschen weltweit, die bis jetzt The Week erlebt haben, und oder gerade noch dabei sind. Und das ist einfach toll zu sehen, wir erreichen wirklich Menschen damit und wir erreichen auch Menschen damit, die vorher noch gar nicht so aktiv waren. Also wirklich, wir haben eine Wirkung und ich glaube, das tut gut und macht zufrieden. Was lässt mich demütig bleiben? Da kommt mir jetzt so ein Blick in den Sternenhimmel. Und einfach zu verstehen, dass ich ja nur ein kleines Staubkorn im Universum bin. Also einfach, ne, ich bin einfach ein Teil von was viel Größerem. Und das zu, mich immer wieder daran zu erinnern und mich dann auch nicht immer so ernst zu nehmen oder mich fertig zu machen für Dinge, die ich nicht geschafft habe, sondern auch versuchen, immer so eine gewisse Leichtigkeit und Verspieltheit auch zu bewahren. Genau, und auch zu, vielleicht auch anzuerkennen, dass die Welt einfach auch voller Paradoxe ist und dass da auch irgendwie so eine Herausforderung ist, vielleicht diese Paradoxe auch halten zu können oder mit denen zu spielen, mit denen zu tanzen. Ich glaube, das lädt auch eine Demut ein einfach. Das ist, es ist eine paradoxale Welt und wir können nicht immer das alles tun, weil es ist kompliziert. Und da einfach so eine gewisse Leichtigkeit und Verspieltheit zu behalten.
Ja, sehr schön. Jetzt habe ich der Vanessa einen Zettel zugeschoben. Lass uns zum Abschluss unseres Gesprächs, Caroline, mal den Kreis schließen. Du hast ja gesagt gehabt, dass wir The Week entdeckt haben über das Magazin Neue Narrative. So schließt sich auch der Kreis. Unsere vorherige Gast oder Gästin, die liebe Liz, Grüße gehen einmal raus, ist ja Mitmacherin des Magazins Neue Narrative und die war bei uns im letzten Podcast und darf natürlich, wie auch du gleich darfst, Caroline, unserem Gast eine Frage stellen. Und somit kommt jetzt eine Frage für dich, Caroline, von der lieben Liz aus den Verantwortlichkeitskreisen von Neue Narrative. Und die stellt dir einmal die Vanessa vor.
Ja, gerne. Ich glaube, du hast sie zum Teil auch schon beantwortet, wenn ich ehrlich bin. Also passt also sehr gut. Was ist dein persönlicher Purpose und wie kannst du deinen Beitrag dazu leisten, diesen in deiner Organisation umzusetzen?
Ja, schöne Frage. Ich glaube, die habe ich ganz am Anfang schon beantwortet. Aber ich versuche es nochmal vielleicht einfach so kurz. Ich würde sagen, mein Purpose, es geht um diesen Kulturwandel, ne? Also ich möchte gerne mit meiner Arbeit eine Kultur fördern, in der wir uns ganz lebendig fühlen und verbunden fühlen und auch ja mit meiner Arbeit dazu beitragen, das zu fördern. Und ich habe das Gefühl, das kann ich mit The Week richtig gut machen. Also es geht darum, Menschen zusammenzubringen, ins Gespräch zu kommen, auch sich mit Gefühlen zu verbinden und dadurch einfach mehr Lebendigkeit auch in die Welt zu bringen. Ja.
Kurz und knapp wiederholt und nochmal etwas priorisiert. Super, vielen Dank.
Danke.
Dann bleibt dir natürlich die letzte Frage. Das heißt, wir werden ja einen weiteren Gast in unserem nächsten Podcast haben. Wir wissen auch noch nicht, wer es ja oftmals ist. Welche Frage würdest denn du einen dir fremden oder fremde Person gerne einmal stellen?
Ich glaube, das ist die Frage, die ich gerade schon, oder das Thema, was ich gerade angesprochen habe, was ich spannend finde, sind Paradoxe. Von daher wäre die Frage, Mit welchem Paradox hast du es gerade zu tun und wie gehst du damit um?
Oh, das ist eine sehr spannende Frage. Hat mir so auch noch nicht. Wir werden dir die Antwort schicken.
Super, du weißt, da bin ich neugierig.
Okay, dann würde ich sagen, Caroline, erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir bleiben noch ein bisschen in Kontakt. Wie gesagt, wir werden auch nochmal The Week versuchen, bei uns nochmal irgendwie zu verankern und sichtbarer zu machen, weil es, glaube ich, zum Thema Nachhaltigkeit sowieso ultra wichtig ist, aber auch für die Teams, glaube ich, eine wertvolle Erfahrung ist. Zugleich, wir schreiben nochmal alle Links rein in den Shownotes und dann vielleicht sieht man sich mal irgendwo live oder vielleicht dürfen wir dich mal einladen zu einem unserer Speaking-Formate oder. Also wir sehen oder hören uns bestimmt nochmal wieder. Daher vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir wünschen euch auf dem Weg erstmal natürlich weiterhin alles, alles Gute und freuen uns, wenn wir uns wiedersehen.
Ja, super.
Vielen Dank,
Caroline. Vielen Dank auch an euch. Danke für die Einladung. Alles Gute.
Ciao.
Danke, tschüss.
Sei stolz auf dich. Mehr rund um Be Proud findest du unter www.markenstolz.de.